Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Das verstirbt, damit sie was zu fressen kriegen. Ein komisches Leben. Es ist ein Flugzeug.
Ich frag mich, wie lange das hier schon liegt.
Wahrscheinlich ist es einer dieser Ärzte, die mal abstürzen, weil sie besoffen sind.
Oh mein Gott, seht euch das an! Das sind alles 100-Dollar-Scheine. Ich wette, das ist Drogengeld.
Wenn dieser Kerl ein Drogendealer ist, sind wir doch so eine Art Robin Hood.
Das ist Sache der Polizei. Was sollen wir jetzt tun? Und wenn wir es nicht abliefern? Das ist Diebstahl. Das ist der amerikanische Traum in einer Sporttasche und er will es einfach liegen lassen. Man arbeitet für den amerikanischen Traum, man stiehlt ihn nicht. Dann ist das hier sogar noch besser. $4 Millionen.
Ein richtig schönes Quadrat.
Wenn jemand kommt und nach dem Geld sucht, verbrenne ich's. Darüber müssen wir uns einig sein, klar? Hättest du dasselbe getan? Ich meine, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 468, 68, ja, 468 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo, Daniel.
Hallo.
Ja.
Die Filme haben mich so wahnsinnig gut draufgebracht.
Ja, wirklich?
Man hört es ja, wie soll ich sagen, so richtige Stimmungskanonen sind beide von heute Abend nicht. Kann man so nicht sagen. Aber gut, gute Filme, das möchte ich ja doch mal vorausschicken.
Es sind Schneefilme. Also von daher einfach schon mal dadurch eine riesige Kerbe. Wie nennt man das? Nagel im Brett?
Also 50% davon sind Schneefilme, ja.
Nee, das war ein scheiß Anfang, stimmt.
Richtig, aber...
Wieso habe ich jetzt Fargo im Kopf gehabt?
Na, das liegt aber, glaube ich, ehrlicherweise ein bisschen nah, weil ich hatte es auch im Kopf, als ich Simple Plan gesehen habe. Und ich glaube, Sam Raimi hat auch sich selber ein oder zweimal dazu äußert, dass der Film so ein bisschen im Schatten des anderen, des Coen Brothers Film stand.
Ja, ich meine auch, das rausgelesen zu haben. Ich meine, A Simple Plan hatte ja eine relativ lange Genese, also war einfach ein Skript, was relativ lange rumlag, bevor es dann produziert wurde und dann eben auch nicht auf dem geradlinigsten Weg, sondern hatte erstmal einen anderen Regisseur, nämlich John Boorman, was ich durchaus reizvoll gefunden hätte. Also ich das meine, hier der Regisseur von Excalibur und bei mir am Sterben ist jeder der Erste. Ich meine, ist ja ein toller Filmschaffender, einfach John Boorman. Ja. Und der hat einfach, als der Film quasi schon komplett gecastet war, also Billy Bob Thornton und Bill Paxton alle besetzt waren, gesagt, nö, jetzt nicht mehr.
Ja, passt nicht mehr,
nee. Staffelstab an Raimi übergeben. Und ich glaube, Raimi war auch nicht der Erste. Ich glaube, unter anderem Ben Stiller war auch noch an der Regie, also wurde für die Regie in Erwägung gezogen. Mhm. Auch spannend. Mhm. Ne? Also Ben Stiller kommt ja auch nicht unbedingt nur aus dem Comedy-Fach, also ist so sein, glaube ich, seine Haupteinkommensquelle, aber hat ja auch sehr, sehr gute ernste Stoffe gemacht.
Ja.
Hätte ich auch spannend gefunden.
Auf jeden Fall. Und also ich meine, ich verstehe, warum Sam Raimi diesen Auftrag angenommen hat. Für mich wirkt es aber auch wie eine Auftragsarbeit. Mhm. Und klar, so ein bisschen das Portfolio erweitern ist nie eine schlechte Idee. Aber so, sagen wir mal so, die richtige Sam Raimi-Handschrift kann ich irgendwie nicht so richtig raussehen.
Ja.
Was ich leider ein bisschen schade finde. Aber dafür, ja, wir haben 50% spielen im Schnee, dafür spielen 100% Bill Paxton und Billy Bob Thornton mit, was auch nicht das Allerschlechteste ist.
Ich finde das gut, danke, dass du so elegant die Brücke geschlagen hast, um aus meinem Fauxpas doch noch irgendwie was Gutes rauszuholen. Ich wollte eigentlich noch ergänzen, ich glaube, ja, du hast vollkommen recht, auch in dem Sinne, dass, um an das Raimi-Zitat anzuschließen, ja, der Schatten von Fargo hängt über A Simple Plan, ja, ich habe daran gedacht, deswegen gedacht, ah ja, wir reden heute über Fargo, ach nein, über One False Move, stimmt ja, deswegen 100% Schnee ist nicht der Fall und A Simple Plan ist wahrscheinlich auch deswegen auch produziert worden, weil Fargo eben ein Hit war.
Vermutlich. Und ich meine, Simple Plan war auch durchaus ja sehr erfolgreich, ja, zumindest ja, was die Preise anging, nicht wahr?
Ja. Es gibt inhaltliche Parallelen und überhaupt schön auf die 90er zurückzublicken, auf eine Zeit, in der solche Filme noch im Kino landeten und in vielen, vielen tausenden Kinos also spielten.
Ja.
Sowas würde heute irgendwie auf der Resterampe bei irgendeinem Streaming-Anbieter landen.
Vermutlich, ja. Trotz der doch wirklich hochkarätigen Besetzung.
Ja.
War wirklich sehr, sehr begeistert im Prinzip, also wirklich in beiden Filmen, so viele tolle Schauspieler, Schauspielerinnen zu sehen, die sehr viele Gesichtsbekannte und es ist wirklich schön. Ich hab mich sehr gefreut. Wobei ich aber auch sagen muss, ich mag Billy Bob Thornton eigentlich nicht besonders. Das liegt vermutlich eher so an, sagen wir mal,
Sein Angelina Jolie-Ehe?
Die Zeit? Da habe ich ehrlicherweise gar nicht so ein Interesse dran. Aber so Bad Santa und so eine Sachen, das war, das war nicht so ganz meins. Ich fand ihn im Übrigen jetzt hier, das schicke ich einfach jetzt mal vorne weg, weil wir so schön allgemein gerade reden. Ich fand ihn in One False Move tatsächlich ein bisschen besser. Also beeindruckender alles in allem. Aber ich glaube, so die Kritiker sahen es anders und fanden ihn in Simple Plan ganz besonders hervorragend. Und naja, weiß nicht. Werden wir vielleicht nachher sehen dann.
Er hat die ein wenig prominentere Rolle, möchte ich sagen, in The Simple Plan. Mhm. Weil ich glaube, da ist er schon eindeutig neben Bill Paxton einfach die zweite Hauptrolle. Wohingegen er eben in One False Move eher ein Mitwirkender in einem relativ großen Ensemble ist.
Richtig, ja.
Da würde ich mich ehrlich gesagt auch schwer tun, in One False Move überhaupt zu sagen, hier ist der Protagonist oder da ist die Protagonistin. Das ist
dafür ist es halt alles sehr, sehr ausgeglichen, was die
Figuren sind alle viel zu unangenehm.
Aber das ehrlicherweise deckt sich auch wirklich wieder mit den beiden Filmen.
Ja.
Ein Abend ohne Sympathen, das ist wirklich.
Ja, ich möchte bei A Simple Plan noch zuschreiben, dass die Figuren ja positiv starten. Ich möchte nicht zu weit vorweggreifen. Wir gehen gleich zu One False Move zurück, der chronologisch vor A Simple Plan angesiedelt ist und deswegen den besprechen wir zuerst. Aber Bill Paxton so mit diesem Rückblick zu beginnen mit, ja, ich war ja mal ein guter Kerl und dann siehst du eben Bill Paxton als guten Kerl.
Naja.
Eine ganze Zeit lang. Schon Sympathiepunkte, wohingegen der Bill Paxton hier so relativ gleich zu Anfang so, weiß nicht.
Ja, nee, das stimmt schon. Aber was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr bemerkenswert finde, ist, ich tendiere dazu zu vergessen, was für ein guter Schauspieler Bill Paxton war.
Ja.
Also es ist halt, wenn man halt mehr oder weniger nur an seine Cameron-Rollen denkt, in denen er irgendwie da ist und auch durchaus was zu tun hat und auch wichtige Rollen spielt, aber nie so wirklich derjenige ist, auf dem die volle Aufmerksamkeit lastet.
Ja.
Also hier in den beiden Filmen ist er halt wirklich Front and Center und sehr, sehr gut in beiden Filmen, wirklich.
Ja. One False Move von Carl Franklin, über den wir zuerst sprechen, von 1992, seine erste große Hauptrolle und er macht wirklich das Beste draus aus diesem, wie ich auch sagen muss, sehr, sehr guten Film. Ich mag den tatsächlich sehr, sehr gerne, habe ihn jetzt längere Zeit nicht gesehen und war dankbar dafür, dass du gesagt hast, ja klar, mach ich mit, weil ich auch nach einem Anlass suchte, immer wieder zu gucken. Ja. Interessant zurückzublicken auf Billy Bob Thorntons Karriere, die ja hauptsächlich als Drehbuchschreiber begann. Das waren ja so seine ersten großen Hits. Ich meine, klar, ein paar Jahre später, 1996, war sein großer Durchbruch mit Sling Blade, wo er eben auch die Hauptrolle spielte und das Drehbuch verfasst hatte, aber überhaupt als Drehbuchautor eben auch sehr profiliert, bevor ihn dann die Weltöffentlichkeit kannte. Deswegen auch nochmal gleich hier die kleine Angelina Jolie Ehe-Anspielung, weil das war so die Phase, an die ich denke, wenn du mir sagst, ich mag Billy Bob Thornton eigentlich gar nicht, weil da begann er dann wirklich zu nerven und auch in Sachen mitzuspielen, die ich nicht mochte. Und auch ein bisschen so auf seiner Edgelord-Persona ein bisschen auch seine Karriere auszurichten. Wohingegen er eigentlich so als der Hillbilly-Darsteller par excellence irgendwie seine Karriere begonnen hatte, war er dann ab irgendwann der Asoziale und der Querschläger. Und
der Weg mag aber auch nicht so weit sein, ehrlicherweise.
Wobei ich ihn zuletzt in dieser Prime-Video-Serie Goliath sehr, sehr gern mochte. Also die ist tatsächlich zumindest in den ersten beiden Staffeln hervorragend und kann ich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich empfehlen. Sie verliert so ein bisschen einfach die Bodenhaftung dann später, aber die ersten beiden Staffeln von Goliath sind sehr, sehr gut. Profitieren enorm von Billy Bob Thornton, genau. Der übrigens auch gerne, weil wir Angelina Jolie erwähnten, gerade sehr gern verheiratet ist, unter anderem eben auch mit Cinder Williams, der weiblichen Hauptdarstellerin in One False Move verheiratet war. Eine seiner 6 Ehen und in weiteren Rollen sehen wir noch Michael Beach, Jim Metzler und diverses Personal. Wen sollten wir noch erwähnen? Eigentlich niemanden. Ich lese die OFDB-Inhaltsangabe vor und dann zu unserer Gefühlslage zu One False Move. Wolverine schreibt bei der UFDB, Los Angeles, eine kleine Geburtstagsfeier ist im Gange. Kurz darauf liegen ein paar Leichen am Boden. Die rassige Fantasia, ihr brutaler Freund Ray und der kaltblutige, da kommt noch was anderes nach rassige.
Hat was mit dem N-Wort zu tun?
Kein N-Wort, M-Wort.
Ah.
Weil, ne, weißer Vater, schwarze Mutter, ne?
Eieieiei.
Kann man gerne mal überarbeiten.
Ach, Wolverine.
Fantasia.
Nee, das war nichts.
Fantasia, ihr brutaler Freund Ray und der kaltblütige Killer Pluto machen sich im Auto auf die Flucht. Ihre Beute ist Kokain im Wert von $500,000. Viele Meilen entfernt in Star City, einem öden Nest in Arkansas, läuft Sheriff Dale Hurricane Dixon inzwischen zur Höchstform auf. Die Polizei hat die Provinzstadt als Fluchtziel der drei Killer ermittelt und schickt zwei Profis aus L.A. zur Unterstützung hin. Spannung und Nervosität werden immer unerträglicher, je näher das Trio der Stadt kommt und je mehr Leichen ihren Weg säumen. So, das war's. Dir hat's gefallen, habe ich rausgehört.
Ja, doch, durchaus. Ich glaube, die Story ist relativ dünn, alles in allem. Aber der Film macht halt ganz viel Wett, indem er uns sehr, sehr starke Charaktere zeigt in allen möglichen Situationen und Lebenslagen, die, wie soll ich sagen, ich glaube, darüber hat sich für mich die Spannung halt am meisten geriert, dass eben diese Leute, die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen, aber irgendwie miteinander verwurstelt sind, jetzt miteinander klarkommen müssen. Ob das jetzt eben die Gangster sind auf dem Weg eben ins Kuhkaff oder eben die FBI-Agenten, die sich eben mit Hurricane auseinandersetzen müssen. Und all das ist schon echt spannend. Also nägelbeißend spannend, würde ich es tatsächlich nennen. Obwohl eben gar nicht so ein großes Gewese gemacht wird, um die recht geradlinige Story.
Die Geradlinigkeit gefällt mir auch extrem gut an One False Move, tatsächlich. Die Unvorhersehbarkeit, auch die zweckmäßige Form der Inszenierung, womit ich eigentlich zweckmäßig klingt, irgendwie zu herablassend. Also es ist einfach handwerklich sehr, sehr gut, ohne jemals so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Sinne von, guck mal her, was ich für tolle Tricks kann. Ich irgendwie, also ich möchte nicht sagen Regiedebütant Carl Franklin, aber ich glaube, es war sein zweiter Spielfilm. Nach einer sehr, sehr profilierten TV-Karriere hatte er sich, glaube ich, Anfang Mitte 40 gedacht, so jetzt möchte ich mal mein Repertoire erweitern. Und seitdem ist er auch sehr, sehr erfolgreich als Filmregisseur tätig. Ich hatte unter anderem Devil in a Blue Dress gemacht mit Denzel Washington, dann Out of Time wiederum mit Denzel Washington. Ich finde beide total unterschätzt. Sehr, sehr gute Filme. High Crimes mit Ashley Judd und Morgan Freeman, der nicht so gut ist, aber der auch wiederum gut inszeniert ist. Also er ist ein Regisseur, zu dem man geht, wenn man einfach gutes Handwerk haben will.
Ja.
Und das kriegt man hier eben auch. Aber das macht es eben auch so, sowohl auf Drehbuchebene als eben auch inszenatorisch habe ich nicht das Gefühl, ich weiß sofort, wo mich der Film hinführt, weil er im Grunde sehr distanziert und so objektiv, wie es eben ein Film erzählen kann, mir erstmal alles zeigt, die ganzen Figuren und mich auch ein bisschen dazu zwingt, mich zu fragen, an wen ich da meine Sympathien verteile, weil natürlich meine Haltung ist immer, wenn ich einen Film anfange, okay, bei wem fiebere ich mit? Manchmal eben auch für den Bad Guy oder das Bad Girl, aber ich muss irgendwie meine Sympathie checken im Sinne von, ich möchte, dass diese und jene Person bis zum Ende irgendwie damit davonkommt, was sie da eben tut und obsiegt. Aber hier ist es unglaublich schwierig, weil ich das Gefühl habe, der Film ist sehr, sehr entrückt von den Figuren, weil die sind schwierig. Alle, allesamt hier.
Ja, total. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich genau so rangehe an Filme. Ich kann es aber total nachvollziehen. Ich finde das Entrückte.
Ich möchte einfach von der Figur begeistert werden.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
Ich möchte mit dir auf eine Reise gehen. Also nicht mit dir, sondern mit einer Filmfigur.
Das können wir aber auch mal machen. Aber ich finde deine Einschätzung, dass es entrückt ist, kann ich auch wiederum total nachvollziehen. Gleichzeitig aber habe ich eben das Gefühl, dass, weil eben so viele Probleme der Figuren halt aufgemacht werden, im Laufe des Films habe ich trotzdem den Eindruck, als sei ich sehr, sehr dicht dran. Und sie haben halt alle Dreck am Stecken und niemand ist ganz so, wie man sich das so vorstellen würde. Ich hatte so den Eindruck, dass sie alle sehr wahrhaftig sind in ihrer Wandelbarkeit. Also gerade, nehmen wir hier die von Cinder Williams gespielte Fantasia / Lila, die eben hin und her meandert zwischen der Femme Fatale, der Backstabbing Bitch quasi, dem armen Opfer, der unverstandenen und abgelegten Affäre. Und es sind so viele Dinge drin, die ihre Figur und ihre Geschichte umschreiben, dass quasi fast in jeder Szene, der sie auftaucht, man sich nicht so richtig sicher sein kann, welche Facette wir jetzt als nächstes bekommen. Gleiches gilt aber eben auch für fast alle Figuren. Also auch hier Billy Bob Thorntons Ray wirkt halt erstmal wie ein zugedruckter Kleinganove, dann irgendwann wie ein fieser Killer, dann ist er irgendwie das kleine Schoßhündchen von Pluto und dann ist er irgendwie der gehörnte Freund und es sind wiederum so viele unterschiedliche Richtungen, die sich diese Figuren halt allesamt entwickeln. Dale, Hurricane, Dixon, der als Dorfdepp-Sheriff eingeführt wird, dann aber irgendwie auch wie ein liebender Ehemann ist, dann ein sehr leicht begeisterbarer Möchtegern-Polizist, dann wird er von den FBI-Agenten wieder runtergezogen.
Die sind ja nicht mal FBI-Agenten. Ich meine, er hat so viel Respekt vor ihnen als seien es FBI-Agenten, aber das sind ja einfach
nur LAPD.
Das sind ganz normale Cops aus der Großstadt.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich habe das, glaube ich, gerade mit der Nighthawk Gary Cole aus Simple Plan verwechselt. Du hast natürlich völlig recht. LAPD sind sie einfach nur. Aber er sind halt echte Helden für ihn.
Ja.
Und wenn er dann eben eine Abreibung bekommt und dann gleichzeitig wieder irgendwie so ein tapferes kleines Lächeln aufsetzt, dann sind die Sympathiepunkte schon irgendwie bei ihm. Nur um dann das wieder relativiert zu sehen, wenn wir seine Geschichte mit Lila erfahren. Und es ist, man könnte natürlich behaupten, dass der Film halt selber nicht so genau weiß, wo er hin will, aber ich finde es eben gerade sehr erfrischend, dass er uns eben keine Figuren, die einfach nur gut oder nur schlecht sind, präsentiert, sondern eben Leute, die halt unterschiedliche Aspekte und Persönlichkeiten halt mitbringen, auch in Bezug auf andere Figuren, die dann wiederum sehr unterschiedliche Aspekte und Persönlichkeiten haben. Des einen Geschichte und Deutung dieser Geschichte sich nicht unbedingt decken muss mit jemandem, der mit dieser Geschichte zu tun hat.
Ja.
Na, weil Dixons Lament, dass er seinen unehelichen Sohn oder mit seinem unehelichen Sohn keinen Kontakt hat, das nehme ich ihm ja ab. Aber gleichzeitig ist die Art und Weise, wie er eben die Mutter seines unehelichen Sohns behandelt, ziemlich mies.
Das ist gerade auf sehr elegante Art und Weise den für mich, möchte ich es nicht nennen, aber überraschende Handlungswendung vorweggenommen. Mich hat das damals, also als ich den Film zum ersten Mal sah, relativ schockiert, vor allem diese, ich möchte mal fast sagen, fast Beiläufigkeit, mit der das eben kommuniziert wird. Also der Film baut das eben auch, spiegelt sich eben auch im Drehbuch und Inszenierung wieder, gar nicht so auf, als sei es ein großer dramatischer Moment. Aber im Grunde ist es ein großer dramatischer Moment, wenn sie eben fast nebenbei droppt, so eine halbe Stunde vor Schluss, ja übrigens hier, das ist dein Sohn. Lila, möchte ich jetzt sagen, also Fantasia. Und überhaupt die gemeinsame Vergangenheit. Also dass da mehr im Argen liegt als was hier Hurricane erzählt, so von wegen, ja, ich kannte die von einem kleinen Ladendiebstahl, aber war nichts und so weiter. Also, dass da mehr hinter steckt, das kann man schon ahnen. Aber die Sache mit dem Sohn, ich habe das damals nicht kommen sehen.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Ich auch nicht. Obwohl der Film ist ja nicht unbedingt versteckt.
Nein.
Das ist ja relativ am Anfang, wenn wir Hurricane kennenlernen, dass er eben Lilas Bruder, glaube ich, aus dem Laden kommen sieht und der hat eben seinen Neffen quasi auf dem Arm und der guckt ihm halt so hinterher. Während er mit den anderen Leuten da im Auto redet. Und ich hatte erst so das Gefühl, der Film will mich so ein bisschen auf die rassistische Dorf-Sheriffs-Ebene bringen. Dass der halt sich den Schwarzen, der da aus dem Laden kommt, eben genau anguckt und wusste nicht so genau, wo es hingeht. Aber nochmal, der Film macht das ja sehr früh auf, das Thema. Nur er schließt es halt erst ganz kurz vor Ende ab.
Ja, und an dieser Stelle natürlich die obligatorische verspätete Spoilerwarnung, weil jetzt ist eigentlich auch schon zu spät. Also beide Filme leben sehr, sehr von ihren, also A Simple Plan, über den wir gleich sprechen, noch viel mehr von seinen Twists and Turns. Der hier vielleicht nicht so, aber er hat ein paar Überraschungen zu bieten. Und wenn ich jetzt nicht alles versauen möchte, bitte guckt den Film zuerst und dann hört uns zu. Aber jetzt ist eigentlich auch alles zu spät, egal. Wir verraten nicht, wer am Ende stirbt. Verraten wir erst gleich, ja. Nee, ich tatsächlich hat mich damals auch, als ich ihn zum ersten Mal sah, so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Überhaupt die ganze Figur hier, die Bill Paxton spielt, erstmal fantastisch gespielt, du hast ja vollkommen recht, er ist ein wunderbarer Hauptdarsteller. Er kann eben so einen Film tragen, obwohl es von ihm hier nicht mal gefordert wird, weil ich würde ihn dann eh noch nicht mal als den Protagonisten bezeichnen wollen. Aber er hat natürlich eine wichtige, tragende Rolle. Und man bleibt eben einzig und allein aufgrund der Tatsache, wie eben Paxton diesen Dorfsheriff, diesen Hillbilly mit Yeehaw dialektischem Einschlag auch spielt, trotzdem bei ihm, obwohl er eben auch diskriminierende Sachen sagt, also er sagt im Beisein von einer Person of Color, also einem dieser LA-Detectives, sagt er Sachen, die man nicht sagen sollte, egal im wessen Beisein. Und trotzdem denkt man sich die ganze Zeit, ja, aber irgendwie ist er ja, also erstmal Bill Paxton, dann einfach grundlegend mit der grundlegenden Sympathie ausgestattet, weil eben, ja, er ist eben so, er hat wahrscheinlich kein leichtes Aufwachsen gehabt und irgendwie sehr, sehr begrenzte Karrieremöglichkeiten, und man kann sich schon vorstellen, dass so ein Mann mittleren oder jungen mittleren Alters schon sich irgendwann denkt, so, ja, jetzt habe ich irgendwie alles erreicht, möchte in dieser Kleinstadt entfliehen, er möchte auch so ein bisschen den beiden Detectives aus der Großstadt beeindrucken. Und ja, also ich bin da doch irgendwie eine ganze Weile mitgegangen und konnte da mitfiebern.
Mhm.
Und dann eben irgendwann nicht mehr. Mhm. Das macht der Film eben sehr, sehr gut. Mich dazu zu bringen, eben durch diese späte Offenbarung so, oh, okay, vielleicht ist er doch, ja, ein richtiger, waschechter Rassist, so ein richtiger, überzeugter Rassist auch. Oh nein, er könnte Vergewaltiger sein. Oh, oder vielleicht sogar ein Mörder, zumindest jemand, der seinen Sohn nicht anerkennt und so weiter und so fort. Meine eigenen Sympathien für die Figur zu hinterfragen. Also dazu bringt er mich. Und da fand ich das Skript eben unglaublich stark und ja, die Art und Weise, wie Paxton das eben auch spielt. Weil er hat mich relativ lange Zeit um den Finger gewickelt, durch seine Art und Weise, aber eben auch durch die Figur, durch die Szenarien, in die die Figur gebracht wird, eben, dass sie eben diesen Spott der beiden Detectives da aus der Großstadt, der beiden vom LAPD da ertragen muss, war ich immer so im, yo, go Bill, go Hurricane-Modus.
Ja. Ist richtig,
bis ich es dann eben nicht mehr war.
Ich hier stimme dir auch völlig zu, was die Sympathien angeht, aber auch da finde ich das Drehbuch wieder ganz hervorragend, weil nur weil ich der Figur halt meine Sympathien entziehe, heißt noch lange nicht, dass ihre Reaktionen auf das Geschehen nicht nachvollziehbar bleiben.
Ja.
Das stringente Verhalten von Hurricane ändert sich nicht, nur weil wir andere Sachen von ihm erfahren.
Mhm.
Und das finde ich eben auch ganz spannend, dass er nämlich auf einmal sich zum tatsächlichen Baddie halt aufschwingt, was ja durchaus möglich wäre.
Mhm. Ja.
Wenn wir jetzt endlich ein Geheimnis wissen, sondern nein, das ist halt ganz im Gegenteil. Wir sehen halt immer noch eine Figur, die, naja, mit dem Leben und mit den vergangenen Entscheidungen nicht klarkommt und weiterhin entsprechende Entscheidungen trifft. Das eigene Selbstbild von Dixon scheint sich nicht unbedingt zu ändern, nur weil ich mehr über ihn weiß. Das finde ich auch ganz spannend. Dass er weiß, dass der Junge sein Sohn ist, verstehen wir ja im Nachgang. Und dass er das nicht anerkennen kann, ist natürlich einfach nicht sehr freundlich, aber es bleibt dabei. Und er hält auch weiter an seiner, wie auch immer, irregeführten Sichtweise auf sich selbst als Polizist fest.
Mhm.
Es gelingt dem Drehbuch, und es gelingt sicherlich auch Bill Paxton in der Darstellung oder Carl Franklin in der Inszenierung, mir neue Informationen zu geben und trotzdem die Figuren nicht auf den Kopf zu stellen.
Ja.
Das finde ich echt total spannend. Das ist fast schon Kunstgriff.
Ich denke auch. Ich glaube, das Drehbuch wird sich nicht selber untreu oder verrät das, was es eben zuvor gemacht hat, was eben so schlechte Twist-Filme machen oder auch schlechte Spannungskino macht, indem wir dann plötzlich Charakterzüge gewahr werden von Figuren, die eben vorher einfach nicht da waren. Oder es wird ein unbekannter Teil ihrer Vergangenheit offenbart, den wir uns vorher noch nicht aufgrund des Kontexts, in dem die Figur gezeigt wurde, erschließen konnten. Und der Film spielt wirklich fair.
Ja.
Also natürlich hält er Fakten zurück und wir kriegen nicht irgendwie Einblick in alles, in jeden Aspekt jeder Figur, aber auf sehr, sehr organischem Wege. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt auf den Film zurückblicke, dass er an irgendeiner Stelle ein faules Spiel mit mir spielt und mir einfach Sachen vorenthält, um einen Spannungsbogen zu halten, den er anderweitig nicht halten könnte. Fühlt sich alles sehr, sehr organisch an. Auch das sehr, sehr abrupte und ruppige und auch durchaus blutige Ende ist auch sehr, sehr schlüssig eigentlich. Also ich hätte mehr Drama auch gar nicht ertragen zu dem Zeitpunkt.
Richtig. Das wäre tatsächlich, glaube ich, so ein Kritikpunkt,
ja,
den ich hätte. Aber nur bedingt, weil ich fand's ja alles spannend. Ich fand auch das Drama spannend. Aber so ab der Hälfte des Films etwa, wenn wir letztendlich immer weniger von Pluto und Ray halt sehen, weil Fantasia sie verlassen hat und eben auf dem Weg nach Star City ist, geht das Ganze halt, oder entfernt sich das halt alles vom Crime-Thriller hin zum dem angelegten Drama.
Ja, ja.
Ich finde, der Film hat sich's verdient zu dem Zeitpunkt. Das ist in Ordnung. Und wir sind alle sind dabei und ich eben auch und gucke mir das gerne an und möchte auch gerne wissen, wie es mit den Figuren halt weitergeht, weil die Figuren halt einfach so wichtig geworden sind. Aber es ist natürlich nicht mehr die Prämisse, die uns in der ersten Viertelstunde geboten wird.
Absolut,
ne?
Ja.
Wir fangen den Film an mit einem wirklich unangenehmen Szene, wenn eben Fantasia quasi irgendwelche Freunde von sich reinlegt, damit Ray und Pluto halt reinkommen, und Pluto wirkt erst als wäre er so derjenige, der den kühlen Kopf behalten würde, und letztendlich ist er halt voll der Psychokiller.
Er ist ein Psycho, ja, ja. Und also er ist wirklich einer der übelsten Psychos, die ich seit langer Zeit gesehen habe in einem Film.
Total. Und auf der Ebene bleibt es dann halt auch eine Weile, wenn wir eben sehen, wie die drei dann von Motel zu Motel tingeln und sich untereinander streiten und koksen und sich das Geld nicht gegenseitig anvertrauen und Plutos Plan halt irgendwie einhalten wollen und Ray ganz furchtbar den Arsch aufgerissen bekommt und all das. Und nur sehr, sehr langsam und sehr, sehr spärlich kommen halt die beiden Detectives rein und Hurricane, bis wir dann halt irgendwann eigentlich fast ausschließlich in Star City sind, wo eben Pluto und Ray nicht sind. Und dann geht es halt eine Weile lang eben um Dales Wunsch, Traum, ein echter Polizist zu sein und eben nicht nur besoffene Hillbillies irgendwie wieder auf den Boden zu kriegen oder Strafzettel zu verteilen.
Ja, was er aber sehr gut kann, worin er ja super kompetent ist.
Ja, das scheint er hinzukriegen, ne? Aber er hat mehr Ambitionen, wenn auch nicht vielleicht unbedingt die Möglichkeiten.
Ja, dazu habe ich auch noch einen Gedanken oder einen halben, ja.
Genau, aber den Satz kurz beendet, nur um dann halt im Prinzip in diesem Familiendrama zu landen, ja.
Nee, du hast absolut recht, und ob man da eben mitgeht oder nicht, hängt wahrscheinlich maßgeblich davon ab, ob man den Film eben mag oder nicht. Es gibt tatsächlich einen sehr, sehr starken Bruch oder deutlich spürbaren Bruch, vor allem wenn man sich eben so im Nachgang ein bisschen Gedanken darüber gemacht, in der Art und Weise, wie die Handlung strukturiert ist. Wir haben in der ersten Hälfte quasi eher so ein Roadmovie, zumindest auf Seite der Bad Guys, die ziehen durchs Land, durch irgendwie an der mexikanischen Grenze entlang und bis sie eben nach Star City kommen wollen und entschließen sich dann aber kurz vorher, ach nee, lass uns doch irgendwie getrennte Wege gehen. Und dann kommt der Film einfach zum Stillstand und wir sind nur noch in dieser Stadt. Und bis dahin ist eben auf Seite der Good Guys, möchte ich mal sagen, also des Dorf-Sheriffs und der beiden LAPD-Detectives, eher so Stillstand angesagt. Und da ist einfach gar keine Bewegung drin. Und wir genießen eben so ein bisschen, was heißt das genießen wir? Wir werden Zeuge des Familienlebens des Sheriffs, wie er da dörfliche Konflikte löst, aufgrund seiner Kompetenz eben als Sheriff. So gibt es einen Ehestreit und er bügelt das alles wieder gerade, soweit das eben kann. Und aber wir sind immer in der Erwartungshaltung, da kommt was auf uns zugerollt. Da wird es wahrscheinlich gleich irgendwie zu einem klimaktischen Ende kommen, vielleicht möglicherweise zu einem großen Shootout. Auf jeden Fall werden wir die Bad Guys festnehmen und da wird irgendwie was passieren, was dann aber eben nicht so kommt. Genau, es geht auf so eine familiäre, sehr persönliche Ebene und es gibt halt einen sehr, sehr persönlichen Konflikt am Ende, diese ganze Thriller-Story gerät eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen, auch in Gestalt der Figuren Ray und Pluto, wie du es auch gerade beschrieben hast, denn die kommen in meiner Erinnerung, ich habe jetzt nicht die Zeit genommen, aber eigentlich so im letzten Drittel des Films kaum noch vor.
Richtig.
Bis zum großen Finale.
Richtig.
Also man wieder reinkommen.
Man könnte sich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das mehr oder weniger drei Kurzgeschichten sind, pro Akt. Ne? In der klassischen Three-Act-Structure haben wir halt im ersten Akt im Prinzip den von dir gerade beschriebenen Roadmovie, im zweiten Akt eben die Dorfpolizei und im dritten Akt das Familiendrama. Und alle drei Akte werden halt durch die Figur von Lila mehr oder weniger zusammengehalten. Und ansonsten hast du recht, natürlich. Billy Bob Thornton und Michael Beach heißt der Schauspieler von Pluto, tauchen vermutlich grob geschätzte 7 Minuten vor Ende wieder auf.
Pluto ist wirklich eine spannende Figur. Ich kann mich auch gar nicht dran erinnern. Also ich glaube, es ist kein singulärer Fall, weil ich meine, sowas im Hinterkopf zu haben, also schon ein, zwei Mal gesehen zu haben, auch in einem filmischen Kontext. Aber ein psychopathischer Killer, gespielt von einer Person of Color, ist eher selten anzutreffen. Korrekt, im wahren Leben, wie auch in einem filmischen Kontext. Mhm. Weil, also wir gucken uns natürlich zu Beginn an Ray, also gespielt von Billy Bob Thornton und Pluto, gespielt von Michael Beach an. Und mein erster Impuls ist natürlich zu sagen, klar, Ray ist das größere Arschloch. Weil er hat die schlechten Zähne, den schlechten Haarschnitt, unrasiert, er ist einfach ein Schmierlappen sondergleichen. Aber wenn wir dann nach Pluto sehen, was er da veranstaltet, nämlich Leute qualvoll töten, ersticken, sonst wie, ohne jegliche Gefühlsregung, dachte ich mir, oh, okay, das ist ja, wow, Billy Bob Thornton spielt nur die zweitschlimmste Person in diesem Film.
Ja, in der Tat.
Das war überraschend.
Tatsächlich hatte mich Pluto am Anfang, als er das erste Mal da auftaucht, mit seinem weißen Pullover und der Brille und so, er hatte mich total erinnert an Theo aus Die Hard.
Ja.
Diesen Computer-Nerd.
Ja, die modisch auch nicht unähnlich. Schlimme Zeit modisch, möchte ich sagen. Also diese bis oben hin zugeknöpften Hemden und gerne mal irgendwie so den Gürtel über, deutlich über der Hüfte, so auf Bauchnabelhöhe. Boah, ganz schrecklich. Also modisch, schlimme Zeit. Auch immer diese weiten Hosen, also ganz gruselig. Aber er ist ja tatsächlich akkurat, er ist immer sehr akkurat gekleidet tatsächlich. Selbst wenn er auf dem Bett sitzt abends und hab Ray und Lila fummeln, sitzt er dort und er trägt so ein Unterhemd, aber im Grunde trägt das so, als ob er einen Anzug trägt.
Ja.
Und guckt dann auch ganz kritisch zu, wie die beiden miteinander rummachen. Ja. Und
also erstaunlich wenig Interesse dran, ja.
Ja, also da scheint er kein Interesse dran zu haben. Ja. Was mir zum George Sheriff noch einfiel, im Zusammenspiel mit den LAPD-Detectives war, dass ich es merkwürdig fand und ich habe mich erstmal gar nicht so richtig genau, warum ich es so merkwürdig fand, bis ich mich dann daran zurückerinnerte, dass ja 91 die Race Riots in LA waren. Oder nee, waren 92. 91 war der Rodney King-Vorfall und alles ganz, ganz furchtbar. Und in diesem kulturellen Klima kommt sowas wie One False Move raus, wo eben zwei LA-Detectives sagen, nee, der rassistische Dorfbulle, der ist nicht gut genug für uns.
Ja.
Und ich denke mir, das hat auch so ein Geschmäckler. Daran erinnert man sich auch, glaube ich, nicht mehr so. Aber in dem Moment dachte ich, ja, das ist eh schon assi. Aber war da nicht was Anfang der 90er in L.A. mit der Polizei?
Aha.
Ah ja, genau. Schnell mal nachgeguckt, stimmt ja. Und ich frage mich eben, ob das Drehbuch geschrieben wurde, zumindest diese Szene bevor oder nach dem Rodney King Incident, weil, wie gesagt, das hat natürlich schon Geschmäckler, wenn ausgerechnet irgendwie jemand wie Bill Paxton, also Hurricane, hier quasi als ungeeignet fürs LAPD gebrandmarkt wird, abgestempelt wird im Kontext dieser Tatsachen, dieser schrecklichen Ereignisse. Aber gut.
Ich finde aber auch das sowieso ganz interessant. Ich glaube, das, was die Amerikaner gerne Race Relations benennen,
ja.
Gerade halt natürlich auch in diesem Kontext, ich meine, Billy Bob Thornton hat den Film ja geschrieben, oder zumindest mitgeschrieben. Und du hast ja vorhin schon ganz richtig gesagt, sein Akzent und seine Herkunft haben ihn natürlich prädestiniert eben für diese Südstaaten-Hillbilly-Figuren. Wir haben hier in dem Film Südstaaten-Hillbilly-Figuren. Also auch da hast du natürlich völlig recht, so richtig klare Protagonisten sehen wir nicht, aber der Film ist erstaunlich weiß doch an vielen Hinblicken,
ja.
Beschäftigt sich aber sehr wohl halt mit diesen Themen, eben in Form von eben dem einen Detective und dem einen Gangster, die beide Person of Color sind, die Genealogie von Fantasia wird aufgebracht, genauso wie die des unehelichen Sohns von Hurricane, in dieser Südstaaten-Community in Arkansas, gedreht von einem afroamerikanischen Regisseur. Ich finde das alles sehr aufgeladen tatsächlich.
Ja, ist es tatsächlich. Ich finde auch spannend, diesen Kontrast, also in L.A. zu Beginn, einem offenbar auch Suburb oder zumindest Teil der Stadt, in der eben jemand wie Pluto, zumindest was sein Auftreten betrifft, also nicht seine Mordlust, aber irgendwie einfach seine Optik, überhaupt nicht auffällt und dann am Ende des Films in diese sehr, sehr weiße Südstaaten gegen zu verpflanzen, auch sehr, sehr spannend. Und eben genauso funktioniert es ja andersrum. Also Ray fällt tatsächlich eher unangenehm auf zu Beginn. Man guckt sich dieses ganze Raubmord-Szenario an und denkt sich, oh Gott, was hat der eigentlich da zu suchen, dieser Typ?
Ja.
Wohingegen er dann am Ende, wenn wir uns da bei diesem dann finalen Shootout in Arkansas befinden,
da passt der Middle of Nowhere,
denkt man sich, ja, doch, hier passt es wiederum. Also
ja.
Sehr, sehr spannend. Sehr aufgeladen, ja, tatsächlich. Überhaupt,
auch,
ich finde.
Auch ganz kurz eingeworfen, nur einfach die Art und Weise, wie Hurricane mit seiner Familie lebt und wie das, was wir halt von Lilas Familie, ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrem Sohn halt mitbekommen, die ja in der gleichen Stadt wohnen, aber im deutlich am gegenüberliegenden, wie soll ich sagen, Einkunftsgrenzen sind offenkundig.
Ja, es ist kein Kritikpunkt, aber ich finde, Lila ist sehr, kann man das im Deutschen sagen, perzeptiv. Also sie ist sehr, sehr wach, was ihre Auffassung oder ihre Wahrnehmung der Dinge betrifft, der interkulturellen, interethischen Spannungen, was dort passiert, auch innerhalb der Gruppe. Also sobald sie einmal in dem Film ihr Hirn frei kriegt vom Drogenrausch, ist sie eigentlich sehr, sehr wach.
Ja.
Und sie ist fast schon ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Weil sie beginnt eher so als Mitläuferin bei diesen ganzen Gewaltakten, ist mein Eindruck, bringt dann später selber einen Cop um den es aber auch nicht wirklich schade ist, weil den lernen wir eben auch nur vorher kennen, wie er flirtet mit der Tankstellenbetreiberin und dann so Sachen sagt, wie irgendwie I like him young. Und sich, ja, genau. Und also sagen wir mal so, um den ist nicht wahnsinnig schade, aber sie ist schon eine sehr ambivalente, schwierige Figur, auch wiederum unnahbar, eben auch vor allem, weil sie die ganze Zeit Drogen vernebelt, da rumvögelt da mit Ray und so weiter und so fort. Aber sobald sie dann in Arkansas ankommt bei ihrer Familie, wirkt sie sehr, sehr klar und sie sagt sehr, sehr viele, sehr, sehr wache, sehr, sehr coole Dinge, die für mich sehr, sehr stark nach Drehbuchautor stinken,
ja, ja,
aber eben trotzdem gut sind, wie zum Beispiel Sachen wie irgendwie looking guilty is being guilty for blacks oder so. Also sie hat, erfasst die Tatsachen vollumfänglich, also der Welt, in der sie lebt und die Spielregeln, nach denen sie funktionieren muss. Oder das, was sie auch gegenüber ihr Hurricane äußert, dieses, als es um ihre Herkunft geht und die Tatsache, dass er sie vergewaltigt hat als 17-Jährige und sie eben geschwängert hat. Und dann sagt sie sowas zu ihm wie eine der besten Drehbuchzeilen, hier, du konntest mich damals vögeln, weil ich weiß bin und mich dann abservieren, weil ich schwarz bin. Hm. Und ich finde, das ist so ein starker Satz einerseits, andererseits denke ich mir, okay, das klingt jetzt aber auch einfach gar nicht so nach der Figur, die wir in der ersten Hälfte des Films gesehen haben, die, sagen wir mal, auch in ihren intellektuellen Kapazitäten eher beschränkt schien. Aber vielleicht waren es wirklich nur die Drogen.
Ja, klar, ich meine, sie hat ja durchaus eine gewisse Zeit, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, zwischen dem letzten Mal, dass wir sie in dem Hotel sehen und eben in dem Moment, in dem sie in Star City ankommt.
Sie hat auch noch ein Diss gegenüber der Frau des Sheriffs. Ich glaube, sie erinnert seine Frau Thelma Lou. So, who did you marry? What's her name again? Thelma Lou. Und ich dachte, das ist auch wirklich der schlimmste Name, den sie hätte nennen können.
Ja, es ist ich meine, es springt, seine Hillbilly-Ader springt ihm da halt direkt mit dem Arsch ins Gesicht, ne?
Also, ja, und sie ist eben sehr smart.
Ja,
in dem Moment. Also sag mal so, sie hat wirklich gegen Ende in einer Dichte hat sie wirklich sehr, sehr smarte Dialogzeilen, dass ich mir irgendwann dachte, ich gehe nicht hundertprozentig mit, aber gut, das ist Mädchen, du hast mit allem recht, was du sagst.
Ja, in der Tat. Ich bin mir tatsächlich nicht so richtig sicher, ob der Film das so klar sagt, dass Dixon sie vergewaltigt hat, als sie 17 war, aber er hat offenkundig seine Macht als Polizist in irgendeiner Form, sagen wir mal, geltend gemacht, ausgespielt, war vermutlich nicht das Allerrichtigste, was er machen kann. Ja?
Nee. Ich glaube, wir sind auch aktuell in so einem gesellschaftlich-kulturellen Prozess, wo wir auch noch nicht ganz genau definiert haben, allgemein, was denn eben als Übergriff oder Gewalt hat oder Vergewaltigung zählt, aber ich möchte behaupten, wenn man als Sheriff eine 17-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt und sagt, Mädchen, du kommst hier morgen wieder raus, wenn du hier dem Onkel-Sheriff einen Gefallen tust, das geht schon sehr, sehr stark in die Richtung Vergewaltigung. Oder zumindest erzwungener Sex. Ich meine, klar hätte sie sagen können, nee, ich gehe lieber in den Knast und ich bin irgendwie ein armes, schwarzes Mädchen hier ohne irgendwelche Rechte und gehe dafür wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, erstmal 5 Jahre in den Knast, aber für sie war es die bessere Alternative. Sie hatte nicht wirklich eine Option, möchte ich in dem Moment
behaupten. Nee, natürlich nicht. Ich meine, aber das, was wir von Dixon erfahren darüber, und da ist er ja, sagen wir mal, etwas ambivalenter wie er sich ausdrückt, wäre ja auch durchaus eine Variante der Geschichte möglich, in der er ihr eben tatsächlich geholfen hat im weiteren Sinne und das sich auf die Art und Weise entwickelt hat.
Ja.
Nur, dass es für sie vielleicht ernster war als für ihn oder irgendwas in der Richtung.
Ja.
Aber der Film, der macht das nicht so klar. Das Einzige, was er klar macht, und da gehe ich auch total mit, ist, dass es nicht in Ordnung war.
Ja.
Das ist halt so, weder was, sag mal, die Machtverhältnisse angeht, noch eben die persönlichen Lebensumstände, ob das jetzt einfach Hurricanes Familie ist oder Lailas Alter oder eben die Aussichten auf Beziehungen oder wie man es auch mal nennen möchte, oder was halt dabei rausgekommen ist. Weil wie gesagt, so richtig gut geht's Daryl ja damit auch nicht. Was aber die Sache nicht besser macht. Also von daher. Aber ich wollte nur damit sagen, so der Film ist eben, und das hatte ich vorhin ja schon mal kurz gesagt, er ist eben nicht so schwarz-weiß.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich ganz gut, dass er eben genau solche Sachen eben eher ausklammert und das mir als Zuschauer überlässt, wie ich das bewerte, weil er kein Interesse daran hat, die Figuren zu verdammen, sondern mir nur zu zeigen, was die für Probleme haben und aus welchen Gründen sie wie handeln.
Ja.
Und das ist eben, auch das ist selten geworden tatsächlich, glaube ich, im Kino, eben Figuren in ihrer ganzen grauzonigen Ambivalenz zu zeigen.
Mhm. Ich wollte doch kurz hier lobenderweise den Score erwähnen, den ich auch ganz toll finde. Teilweise auch diegetische Musik, wenn jemand da am Ende der die Blues Harp spielt.
Ja,
aber überhaupt sehr cooler Jessica Score von tatsächlich mehreren Musikern, von denen ich vorher nie gehört hatte. Ehemaligen Mitgliedern der Band, Climax Blues Band und einem Herrn namens Terry Plumeri. Allesamt mir völlig unbekannt. Aber es ist, sagen wir mal, auch keine musikalische Richtung, in der ich verstärkt unterwegs bin. Deswegen.
Ja, korrekt.
Aber fand ich auch nicht so überrascht.
Aber schön, dass du es sagst. Da wollte ich nämlich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil wenn da eben die Mundharmonika da gespielt wird, das sind die einzigen Momente und vielleicht auch noch der Shootout am Ende, bei dem Carl Franklin so ein bisschen aus dem Handwerklichen rausgeht und so ein bisschen Forscher inszeniert. Ne? Hier mal eine Dutch Angle, da mal eine interessante Fahrt oder einen komischen Schnitt oder sowas. Also ja, wenn es halt im Prinzip zum großen Showdown halt auf den Showdown zuläuft, da macht er halt nochmal auch auf visueller Ebene etwas, was wiederum aus meiner Sicht zumindest meiner Spannung als Zuschauer eben sehr hilfreich ist.
Ja, klar. Ende finde ich auch sehr stark tatsächlich. Auch die Ambivalenz, die hatte mich, glaube ich, als ich den Film zum ersten Mal sah, mehr gestört als jetzt beim Wiedersehen. Aber vielleicht auch einfach, weil ich wusste, was kommt und ich deswegen auf die milde Enttäuschung vorbereitet bin. Vielleicht hätte ich mir einfach noch ein bisschen eindeutigeres Ende gewünscht, was Haltung bezieht, beziehungsweise auch, Achtung, dicker Spoiler, Lailas Figur eben überleben lässt. Aber es ist eben sehr, sehr schnell, sehr abrupt, sehr hart. Und es ist eben auch so beliebig und unfair wie das ganze Leben eben. Und das ist eben auch, was der Film zum Inhalt hat. Das ist alles, also nichts von dem, was wir sehen, ist oft auch nachvollziehbar oder fair oder irgendwie planbar. Dinge passieren eben einfach. Und so kommt es dann, dass am Ende eben alle tot sind, bis auf den Sheriff, von dem wir eben auch, wenn dann der Abspann über den Bildschirm oder die Leinwand läuft, auch nicht wissen, ob er das Ganze überleben wird. Aber Richtig. Er hat noch einen letzten Dialog mit seinem Sohn, mit seinem Kleinen, der eben auch nicht weiß, der kleine Junge, dass er sein Sohn ist.
Ja.
Hab ich den Satz jetzt korrekt zu Ende gebracht?
Ich glaube schon. Ja. Passt. Also ich habe dich zumindest verstanden. Ich fand den wirklich richtig packend. Also, ja, packend ist ein gutes Wort. Spannend auch durchaus, aber ich stellte fest, dass meine Gedanken nicht wanderten, sondern ich wirklich die ganze Zeit dabei war. Und das ist für einen kleinen Film mit einem schmalen Budget von 2,5 Millionen nicht verkehrt.
Also nicht verkehrt.
Doch ein schöner Vorschlag von dir gewesen. Sehr gut.
Und toll, dass man so ein bisschen hier Police Tech Anno 1992 sieht. Das wollte ich doch erwähnen, ich habe es mir extra notiert, dass sie am Anfang diese Stimmen da isolieren und man dann eben hier Laila sagen hört, wir gehen nach Star City. Mhm. Fand ich ziemlich gut. Also ich freue mich immer, wenn ich so in... Du
machst die Procedural gesagt.
Ja, ich mag die Procedurals. Und gerade wenn es eben so auch in Filme sind, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, einfach mal zu sehen, mit welcher Technik die arbeiten mussten vor jetzt hier gut 30 Jahren. Finde ich super. Ja. Werbebreak. Daniel,
ja.
Alina Fox, was macht die so?
Ach, Alina Fox.
Die wartet darauf, dass man ihre Albenbände hier zu Weihnachten verschenkt, ne?
Ja, also ganz, ganz dringend sogar. Und ich warte quasi mit, weil auf alinafox.de kann man natürlich den Shop besuchen und dort genau das tun, was du gerade sagtest, nämlich Dinge kaufen. Hefte und Bücher quasi so halbwegs. Und CDs natürlich. Und dazu kriegt man dann noch meine Unterschrift und noch eine Zeichnung dazu, um die tollen Abenteuer meiner Meisterdiebin zu lesen. Und zu hören.
Yes. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk ist Trauma-TV, Grusel vor der Glotze. Gibt es in jedem gut sortierten Buchhandel, aber wahrscheinlich eher nicht, denn dann bestellt es einfach online. Oder geht zu eurer Buchhandlung um die Ecke und bestellt es dort. Also wie auch immer, kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe es geschrieben. Würde ich es nicht empfehlen können, hätte ich irgendwas falsch gemacht mit meinem letzten Jahr. Ansonsten unterstützt gerne das Bahnhofskino für die weitere unabhängige Filmberichterstattung zu Filmen wie diesen hier und eben noch viel abgründigeren Streifen unter patreon.com/Bahnhofskino. Dann müssen wir auch nicht doofe Werbung machen, wie das hier. Also das ist keine doofe Werbung. Also aber es gibt ja auch richtig doofe Podcast-Werbung und die machen wir eben nicht. Und wir labern euch nicht 5 bis 10 Minuten hier die Ohren voll mit
Intimrasur oder sowas.
Ja, es ist... Ich weiß nicht mal, ich möchte den Namen des Produktes gar nicht sagen, aber das ist auch eine Reklame, die ist mir in den letzten Jahren häufiger im Podcast begegnet und.
Ja, nee.
Balls on Fire oder wie heißt das?
Keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen. Aber ja, weder sowas noch irgendwie zusammengestellte Rezepte Kochzeugs, was man sich selber irgendwie zusammenbauen kann.
Ja.
Nee, es ist.
Ist auch super nachhaltig. Irgendwie 8 Kilo Plastik für ein Gericht für eine Einzelperson.
Bitteschön.
Geliefert vom Postboten durch halb Deutschland.
Nee, für sowas machen wir keine Werbung. Wir machen nur Werbung für unsere eigenen Produkte, die wir auch gerne durch Deutschland verschicken.
Ja.
Aber die kann man sich wenigstens nach dem Lesen in den Schrank stellen.
Genau. Oder ins CD-Regal oder sonst wohin. A Simple Plan kann man streamen oder sich ins Regal stellen auf einer DVD oder Blu-ray. Die deutschsprachige Blu-ray ist relativ begehrt, weil ich möchte sagen, die einzige HD-Veröffentlichung des Films soweit verfügbar. Ich weiß, dass sie immer irgendwie auf ausländischen Auktionsplattformen, um jetzt hier keine Namen zu nennen, immer sehr, sehr hohe Preise erzielt, weil zum Beispiel, ich glaube, in Nordamerika dieser Film niemals in einem HD-Format veröffentlicht wurde.
Krass.
Sprich, das Bände über den finanziellen Erfolg des Films, ich weiß es nicht. Ich glaube, Leute sind reingegangen, aber nicht so viele Leute, wie wahrscheinlich sich die viele der Beteiligten erhoffen.
Ja, aber wie gesagt, beworfen mit Preisen oder zumindest Nominierungen.
Ja.
Zu Recht oder Unrecht möchte ich gar nicht entscheiden, weil ich glaube ja ehrlicherweise an die Aussagefähigkeit dieser Preise auch nur sehr bedingt.
Ja.
Für mich zumindest Fakt ist, der Film ist schon sehr spannend und ist schon sehr gut, aber er hat einen sehr unguten Geschmack im Mund gemacht. Ich musste ihn tatsächlich etliche Male anhalten, weil ich es kaum ertragen habe.
Hattest du ihn zuvor gesehen?
Ich würde eigentlich behaupten, ja. Dummerweise konnte ich mich aber überhaupt nicht dran erinnern. Und beim Sehen gab es so ein paar Momente, wo ich dachte, kenne ich das schon, aber vielleicht war es doch Fargo?
Mhm.
Ich weiß es nicht so genau. Also ich möchte das gar nicht so genau bestimmen müssen. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt zumindest ganz neuen Augen gesehen.
Okay.
So kann man es, glaube ich, festhalten. Und wie gesagt, der ist toll. Der ist hat eine tolle Stimmung. Er ist großartige Schauspieler. Eine wirklich fiese Geschichte. Ganz, ganz viele Sachen, die ich eigentlich echt mögen müsste. Aber wirklich, wirklich starker Tobak. Also einfach, ich fand die meisten Figuren einfach so unangenehm und die Szenen oder die Situationen, die sich befinden, so unerträglich, dass ich wirklich etliche Male innehalten musste, 5 Minuten was anderes machen und dann den Film weitergucken konnte.
A Simple Plan, ein einfacher Plan von 1998, beruht auf dem 93er Thriller-Roman von Scott Smith, den ich sehr, sehr schätze, der auch nicht viel geschrieben hat, was ich immer sehr, sehr bedauere. Also er hat nur diesen Roman geschrieben und dann eben noch Ruins, der auch mittelmäßig verfilmt wurde, der aber auch als Roman zumindest sehr, sehr stark ist. Beides Bücher, also Ruins und A Simple Plan, die ich mehrfach gelesen habe, weil sie einfach unglaublich viel Spaß machen. Relativ kurz sind, sehr, sehr storylastig, also A Simple Plan in Romanform hat einfach noch mehr Plot, möchte ich behaupten, ist auch noch so ein bisschen einfach grausiger, was so die Details der Todesfälle, die sich hier eignen, betrifft. Er hat ein, zwei Handlungswendungen, die im Film nicht enthalten sind, die den Film jetzt aber mitnichten besser oder schlechter machen, sondern einfach eben anders. Unter anderem eben auch ist die Frauenrolle in A Simple Plan, dem Roman, sehr viel weniger komplex angelegt als hier. Von Bridget Fonda kann man zumindest noch behaupten, dass sie sowas hat wie eine zweite figürliche Ebene, außer die schwangere Ehefrau.
Ja,
und im Buch ist sie eben auch nicht viel mehr. Dafür hat das Buch wiederum andere Pluspunkte, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, sondern einfach sagen möchte, lest das Buch. Ich habe lange Jahre darauf gewartet, was macht Scott Smith nach seinen 2 Romanen eigentlich noch, weil seine Karriere schien dann irgendwie in den Anfang der Nullerjahre zu enden und dann kam er jetzt zurück als Showrunner vor 1-2 Jahren mit einer Amazon-Serie, Prime-Video-Serie namens The Peripheral. Und die war scheiße. Und das hat mich total enttäuscht, weil ich dachte, jetzt hast du 20 Jahren keinen Roman geschrieben und dann kommst du wieder und machst eine scheiß Amazon-Serie. Aber vielleicht hat er einfach keinen Bock. Ich weiß es nicht. Also er schreibt ab und zu weiterhin Short Stories, die tauchen dann alle paar Jahre im New Yorker auf, aber viel, viel macht er nicht anscheinend. So, Personal haben wir schon erwähnt. Anderes, Sam Raimi hier an der Kamera. Danny Elfman hat einen Score geschrieben. Wenig überraschend für einen Raimi-Film. Also zu der Zeit noch so semi-überraschend, aber ich glaube, zu Darkman hat er auch bereits einen Score geschrieben.
Kann durchaus sein.
Ich glaube, es wäre dritte Zusammenarbeit. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da müsste ja doch noch einer fehlen.
Na, er hat auf jeden Fall was gemacht bei Army of Darkness.
Ja.
Nicht komplett, das war ja Joseph DeLuca, aber zumindest diesen Marsch für die Armee der Toten.
Und das war es auch so an bekanntem Personal, zumindest hinter der Kamera. vor der Kamera wiederum sehr prominent mit Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Brent Briscoe besetzt. Brent Briscoe, auch wiederum so eine kleine Familienangelegenheit, genauso wie Billy Bob Thornton eben auch mit seiner damaligen Lebenspartnerin hier die Hauptrolle in One False Move spielt eben auch Billy Bob Thornton hier mit seinem guten Buddy Brent Briscoe, der hier seinen Kumpel wiederum auch im Film spielt, Lou, mit dem er auch bereits in Sling Blade, seinem großen Durchbruch für Miramax damals, zusammengearbeitet hat.
Ja.
Und, die Inhaltsangabe und dann zu unserem Gespräch hat hier geschrieben, Platzhalter-Account, und er oder sie schreibt, der einfache Buchhalter Hank, sein etwas minder bemittelter Bruder Jacob und dessen Freund finden bei einem ihrer üblichen Streifzüge durch die verschneite Idylle Minnesotas ein Flugzeugwrack mit sage und schreibe $4 Millionen an Bord. Die drei verstecken die Mäuse erstmal und wollen sie erst dann verprassen, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Eigentlich ein guter und einfacher Plan, doch dann taucht plötzlich ein FBI-Agent auf und die Freundinnen werden nervös.
Naja.
Ja, der taucht dann doch erst relativ spät auf.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die werden ja vorher schon sehr nervös.
Ich wollte gerade sagen, da ist auf jeden Fall genug Grund und Anlass für Nervosität schon vor dem Auftauchen des FBI-Agenten, der jetzt eigentlich erst in der letzten halben Stunde so eine tragende Rolle spielt. Aber gut.
Ja. Wobei, ich hatte ihn ja vorhin schon kurz erwähnt, ich freue mich halt immer, wenn ich Gary Cole sehe.
Ja.
Eben, wie hat er schon gesagt, hier Nighthawk. Wie ist die Serie noch gleich? Midnight Caller auf Englisch?
Da fragst du mich was.
Ja, wenn die sogar irgendwie Nachtfalke war auf Deutsch. Also ich weiß es nicht so genau. Mm. One Hour Photo habe ich die natürlich gesehen. Office Space ist natürlich großartig.
Mhm. Ja. Gary Cole habe ich in den letzten Jahren häufiger gesehen in The Good Wife und dem Spin-off von The Good Wife, The Good Fight, wo er den Partner oder Ex-Partner und dann Wiederpartner von Christine Baranski spielt.
Ah, schön. Ja.
Ja. Und hat eben auch eine wiederkehrende Nebenrolle, sagt man, glaube ich, so schön, was auch immer das heißt. Die hat übrigens auch Carl Franklin, wollte ich sagen, im A-Team. Da war irgendwie 20, 30 Folgen zu sehen. Ich kann mich aber nicht an ihn erinnern.
Und natürlich Gary Cole auch beim Brady Bunch.
Ja.
In den Filmversionen war auch ziemlich großartig, ja. Aber so. Hier halt nur ganz kleine Rolle, aber keine unwesentliche. Wie es, glaube ich, in diesem gesamten Film keine unwesentlichen Rollen gibt, habe ich so den Eindruck.
Ich denke, auch alle haben gut zu tun.
Ja.
Und sei es nur, um zu sterben.
Ja. Aber selbst das machen sie toll. Also
ja. Von daher. Hey, so und so, schön, dich hier zu sehen. Was? Nein, das ist. Nein, jetzt muss ich dich umbringen.
Ja, so in etwa, ja. Bill Paxton ist klasse, auch wiederum. Auch schön zu sehen, wie er halt im Laufe des Films immer mehr in den Abgrund gerät. Bridget Fonda ist super, wie ihre moralischen Ansprüche sich im Laufe des Films verändern. Du hattest ja gesagt, ja, Lou, also Brent Briscoe ist adäquat unangenehm. Ein Ekelpack vor dem Herrn. Genau, Chelsea Ross als Sheriff macht eine gute Figur. Ich finde halt Billy Bob Thornton in diesem Film super schwierig, weil sie ihm diese hässliche Maske irgendwie gegeben haben.
Ja.
Keine Ahnung, ich meine, er hat ja schon, sagen wir mal, ein sehr eigenes Gesicht, grundsätzlich gesagt. So, ihm dann aber noch eben so ein paar Zähne irgendwie reinzuklemmen und irgendwie so dauerfettige Haare mit der Mütze und all den ganzen Kram, dicke Cola-Böden, Gläser in der Brille und ich fand seinen Look ein bisschen over the top, ehrlicherweise. Also wir sollen sofort sehen, ach, der hat nicht ganz so eine gute Ausgangsstellung wie sein Bruder.
Ja.
So.
Ja.
Aber
ja.
Und ich meine, ich find's tatsächlich gut, dass er ihn nicht unbedingt so spielt, aber gleichzeitig verstehe ich nicht so ganz, weil die Art und Weise, wie sie ihn reden lassen, die Art und Weise, worüber er redet, die auch allein die philosophischen Punkte, die hier verhandelt werden, was Jacob alles weiß, was Hank nicht weiß und die emotionale Ebene, auf der er funktioniert und so. Das straft seinen Look einfach so Lügen. Mhm. Und ich dachte so bei mir, was ist das für eine komische Entscheidung? Ihn auf der einen Seite halt mehr oder weniger wie die Wiederkehr von Rain Man oder auf Mice and Men oder sowas darstellen zu wollen, ihn dann aber eben überhaupt nicht so handeln zu lassen. Ich fand das eine ganz, ganz komische Entscheidung, die mich halt auch wirklich bis zum Ende des Films mit der Figur und der Darstellung nicht hat warm werden lassen.
Ich teile die Kritikpunkte tatsächlich an der Art und Weise, wie Billy Bob Thornton die Figur spielt. Also er spielt sie ja nicht verkehrt. Ich glaube, weil einfach so ist die Figur auch geschrieben.
Ja.
Bei dem Look habe ich mir auch ernsthaft Gedanken gemacht und versuchte irgendwie auch irgendwie da ein bisschen rauszulesen aus der darstellerischen Leistung, wer hierfür verantwortlich ist. Die, die Maske, Sam Raimi, der Drehbuchautor Billy Bob Thornton selber, der gesagt hat, hier komm, lass mal irgendwie hier mit dem mit kaputter Brille spielen und falschen Zähnen und irgendwie extra fettigem Haar. Weil du hast ja recht, er ist sehr, sehr viel, auch hier, genau wie Lila in One False Move, sehr viel wacher und schlauer und smarter in seiner Auffassung und seiner Wahrnehmung der Lage als viele der anderen Beteiligten, inklusive seines angeblich smarteren Bruders. Mhm. Ich glaube auch, Billy Bob Thornton hat es ein bisschen übertrieben in dieser Zeit, in dieser Phase seiner Karriere, mit dieser Art von Look, mit dieser Art von Rolle. Also One False Move geht ja auch ein bisschen in die Richtung Sling Blade, aber auf jeden Fall. Und ich glaube, 98, als ich A Simple Plan gesehen habe, also ich habe den im Kino gesehen, hatte ich auch ihn auch noch als hier Mechaniker in U-Turn in Erinnerung, wo er auch mit falschen Zähnen und fettigem Haar und irgendwie überall Motoröl im Gesicht und einfach als knallharter Widerling auftritt. Und ich dachte, es reicht, Billy Bob. Also du hast zwar diesen Namen, du hättest ihn auch ablegen können, aber du musst dich in jedem Film einen Billy Bob spielen.
Ich glaube, in Armageddon tut das nicht, oder?
Nee, dann nicht mehr, nein. Ich glaube, der kam
auch 98.
Also der war auch 98, ja, genau. Er hat sich auch ein bisschen distanziert, glaube ich, von dieser Art von Rolle und macht so mittlerweile nicht mehr. Aber es war eine Zeit, in der ich glaube, spätestens für mich mit The Man Who Wasn't There, dem Coen Brothers Film, hat er sich komplett emanzipiert von dieser Art von Rollen. Aber ich glaube, eine Zeit lang war er einfach gebucht auf diese Art von schauspielerischer Leistung oder Figur, obwohl sie eben nicht wirklich, der Look passt nicht wirklich zur Figur. Ja. Hätte ich mir auch einfach ein bisschen, also ich finde, auf Drehbuchebene ist die Figur eben super differenziert und relativ komplex, aber eben was den Look betrifft, so gar nicht.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich meine, die haben nicht viel Geld alle, aber come on, du kannst mir nicht sagen, dass wenn die Brille kaputt geht, dass du dir irgendwie über Monate oder Jahre kein neues Kassengestell da leisten kannst.
Richtig, genau.
Und es gibt kein Kassengestell im amerikanischen Gesundheitssystem, zumindest nicht in dieser Zeit, aber so teuer kann es ja nicht sein, sich eine neue Brille zu kaufen.
Richtig, genau. Also,
Die nagen ja auch nicht am Hungertuch, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben ja alle Jobs. Man kann sagen, die sind nicht alle wahnsinnig gebildet und es ist alles sehr, sehr provinziell dort.
Richtig. Also
aber sind ja nicht komplett.
Also ich meine, Lou hat keinen Job, was ja auch durchaus ein Problem ist, dass dann letztendlich zwischen ihm und seiner Frau etliche Male ausgetragen wird. Und sagen wir mal, Jacob, was der tatsächlich tut, außer sich mit Lou zu besaufen, weiß ich gar nicht, wie man das rausfindet. Vermutlich Gelegenheitsjobs oder sowas. Ja.
Ich gehe mal davon aus, ja. Ja, sehr viel Schnee. Ich habe mich jetzt gerade beim Verlesen der Inhaltsangabe gefragt, ob der auch in Minnesota spielt. Ich glaube, ja. Ne? Gedreht ist er auf jeden Fall.
Ja, dort. Ja, ich glaube, deswegen hat auch das Board irgendwie Geld gegeben und so, wie man das so tut.
Ja, wie man das so tut. Ich habe jetzt gerade so off-air schon im Vorfeld gesagt, ich finde tatsächlich ich finde extrem storylastige Filme schwierig zu besprechen, weil ich mich immer frage, wo setzt man an? Sie eignen sich nicht wirklich dafür zu sagen, oh, das sind so für mich die inszenatorisch 3, 4, 5 herausragende Momente oder schauspielerischen, weil hier steht tatsächlich Story ist hier front and center, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Raimi für seine Verhältnisse hält sich sehr, sehr zurück mit seinen, sagen wir mal, künstlerischen Eskapaden. Auch Danny Elfman, das ist ein Score von Danny Elfman und hier und da hört man es auch durch, möchte ich
ab
mal
und
behaupten.
An mal,
aber auch eher relativ vergleichsweise zurückhaltend.
Absolut.
Und auch die schauspielerischen Leistungen stehen alle im Dienste der Aufgabe, eine spannungsgeladene Geschichte auch mit sehr, sehr vielen moralischen Grau und Zwischentönen zu erzählen. Und das ist für mich eben unglaublich schwierig, daran zu gehen und zu sagen, so, und das sind für mich jetzt so die 3, 4 herausragenden Momente.
Ja, total. Also Danny Elfmans Score, um mal ganz, ganz kurz anzusetzen, der ist mir schon aufgefallen auf seiner Sammel-CD Music for a Darkened Theater, weil er halt er klingt halt anders als Batman oder Flash, Darkman oder die Simpsons oder sonst irgendwas. Noch am ehesten vergleichbar mit dem, was er gemacht hat, glaube ich, bei hier Dolores Claiborne. Und nicht schlecht, also handwerklich einwandfrei, aber auch genauso wie bei Raimi. Ich vermisse halt dann immer so die Handschriftlichkeiten, die Raimi-Ismen oder die Elfman-Ismen, wenn man so möchte. Aber der Soundtrack ist gut. Also ich glaube, er untermalt das halt alles sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen. Ich glaube ja, der größte Hauptdarsteller ist tatsächlich der Schnee, der auch wirklich ganz toll ist und super aussieht. Und natürlich einfach auch die Problematiken, die sich halt daraus ergeben. Ansonsten gebe ich dir in gewisser Weise recht. Der Film hat halt die recht klar umrissene Story von eben drei Leuten, die Geld finden und deren moralische Grundfeste dadurch erschüttert werden, zumindest im Falle von Hank und dann auch seiner Frau. Oder aber eben zumindest, sagen wir mal, die freundschaftliche Beziehung im Sinne von Lou und Jacob. Das ist aber tatsächlich nicht ganz so charakterprägend inszeniert, wie es eben bei One Fourth Move ist. Mhm. Es ist halt eher so, oh, finden sie das raus, finden sie es nicht raus, hat untereinander das mitbekommen, müssen wir jetzt jemanden umbringen, weil er vielleicht unser Versteck entdeckt hat. Wie verhalten wir uns gegenüber dem Sheriff? Oh, warum will der uns einfach mal in seinem Büro sehen? Oh, jetzt soll ich den FBI-Agenten zum Flugzeug bringen. Und nein, vielleicht ist es ja dann doch einer von den Entführern, die das Kidnapping-Geld haben wollen. Und so weiter und so fort. Das ist halt auch tatsächlich wirklich ganz, ganz stark plotlastig. Und dazwischen gibt es halt dann immer so Dinge, wenn sich eben vor allem halt Lou über Hank lustig macht und Jacob dann halt gerne mal mitspielt, den ich dann irgendwie denke, ich würde mit denen nicht rumhängen, wenn die mich so behandeln würden.
Ja.
Andererseits, im Laufe des Films kriegen wir ja durchaus mit, dass also zumindest Jacob einen Grund hat, vielleicht, sagen wir mal, nicht super gut zu sprechen zu sein auf Hank, wenn Hank selber vermutlich der Meinung ist, sich um seinen Bruder gekümmert zu haben. Und so, also ja, ich verstehe deinen Punkt. Der Film ist schwer handhabbar.
Er ist nicht schwer verständlich, möchte ich sagen. Ich glaube, zumindest ging es sich so. Er ist sehr geradlinig und der ist auch nicht eben subtil. Und wenn der Film will, dass wir was fühlen oder was denken, dann sagt es uns eben auch. Dann lässt er eben auch Jacob, also Billy Bob Thornton, sagen, Hank, dein Vater hat sich umgebracht und was, du wusstest das nicht und das ist der Grund. Und guck mal, warum wir so ein schlechtes Leben geführt haben. Das ist, weil er deine Studiengebühr bezahlen muss und sich deswegen verschuldet hat und du bist an allem schuld. Und das macht der Film eben nicht subtil. Also, sag mal, zumindest weniger subtil als die ganze Sache mit dem unehelichen Kind des Sheriffs. Smooth, wo er dann auch noch einen gewissen Deutungsspielraum lässt, was so die Gefühlslage aller Beteiligten oder die genauen Ereignisse damals betrifft. Aber hier ist der Film schon irgendwie sehr, sehr gerade heraus.
Ja.
Und ich finde ihn dadurch, ehrlich gesagt, schwierig, wiederholt genießbar. Ich habe jetzt beim Wiedersehen festgestellt, ich glaube, ich habe den Film ein bisschen über. Ich habe ihn zu häufig gesehen. Will heißen, ich fange an, darauf zu achten, wie die Ploträdchen und die Figurenzeichnungsrädchen, wenn man das so benennen kann, ineinander greifen. Und um mich dahin zu bringen, wo mich der Film haben will.
Ja.
Und ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr so ganz unbefangen genießen. Das war jetzt das 6. oder 7. Mal, dass ich den Film gesehen habe.
Ja.
Und mittlerweile denke ich schon, einiges ist eben für mich dann, ich meinte vorhin so im Kontext von One False Move, das fühlt sich alles sehr organisch an. Und hier denke ich mir hier und da, hier fühlt es sich eher so an nach, die Handlung verlangt gerade nach einer neuen dramatischen Wendung.
Ja.
Lass uns mal das und das machen.
Ein bisschen konstruiert, meinst du?
Oder? Ja, ist ein bisschen konstruiert. Einiges deutet sich schon sehr früh an. Ich meine, dass wir zum Beispiel hier von Lou, also Brent Briscoe, dem arbeitslosen Trinker, nicht viel erwarten können und dass der tatsächlich einfach ein Pulverfass ist, was nur darauf wartet zu explodieren. Das ist relativ klar, dass da was kommt.
Ja, in der ersten Szene, in der er auftaucht.
Ja, aber zum Beispiel diese ganzen, sagen wir mal, auch sehr, sehr die didaktischen Dialogszenen, die eben Billy Bob Thornton mit Bill Paxton hat, wo dann eben Jacob sich nicht als kompletter Trottel dann herausstellt, sondern dann einfach sogar als der Smartere der beiden Brüder, da denke ich mir schon so, das hätte mir der Film auch vorher so ein bisschen begreifbarer machen können, dass jetzt eben das kommt.
Es ist tatsächlich so, ich meine, die Sachen sind ja auch nicht schlecht gemacht, weil die meisten Dinge haben ja eine gewisse Form von Payoff. Also das erste Mal, wenn Lou und Jacob Hank abholen und Hank eben zu Jacob meint, und ja, musste der jetzt mitkommen, wodurch sich ja überhaupt der ganze Schlamassel überhaupt erstmal ergibt, weil dadurch finden die drei ja wegen des Fuchses und all das. Das ist eine hübsche Idee, ist übrigens mit dem Fuchs.
Ja, das.
Genau, dadurch finden sie ja erstmal das Flugzeug und so. Dass da aber eben schon, also nicht nur klar wird, Hank mag Lou nicht und Lou mag auch Hank nicht, aber dass halt eine gewisse Form von Eifersucht auch da ist. Das wird dann eben später nochmal deutlicher, wenn eben Jacob und Hank versuchen, Lou reinzulegen, damit er da den Mord gesteht, den er ja gar nicht begangen hat. Weil es ist eben, ja, dieses Lou scheint halt für Jacob, auch wenn Lou kein sehr freundlicher Zeitgenosse ist, scheint aber für Jacob halt der bessere Freund zu sein. Und ich glaube, Hank kann das nicht ertragen.
Mir ist bis zum Ende nicht ganz klar, warum sich ich meine, aus brüderlicher Verbundenheit heraus ja offensichtlich Jacob auf die Seite seines Bruders, also Hank, schlägt und nicht eben seinem Freund treu bleibt, der ja offenbar ein, nicht sein leiblicher Bruder ist, aber sein Geistesbruder, sein bester Freund und der, mit dem er eben auch die meiste Zeit verbringt.
Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht ganz nachvollziehbar, außer eben über dieses, die Tatsache, dass eben Hank die Möglichkeit hatte, eben zu studieren und so ein bisschen was aus sich gemacht hat und sich eben um seinen Bruder im weiteren Sinne zumindest kümmert. Also Hank ermöglicht Jacob eben ein Leben, in dem er mit Lou ein Trinken gehen kann. Mhm. Na, und das eine ist halt, sagen wir mal, für die Aufrechthaltung des Status quo nötig und das andere ist eben, sagen wir mal, für den Seelenfrieden verantwortlich. Und ich glaube auch, dass man aus dieser Entscheidung noch ein bisschen mehr hätte rausholen müssen.
Vielleicht projiziere ich da auch zu viel rein, weil ich glaube, ich mich doch sehr in der Figur von Billy Bob Thornton, also Jacob, gesehen habe, dem unterprivilegierten Bruder, dem nicht so gebildeten Bruder, insofern, dass ich mir immer wieder gedacht habe, ich hätte nicht diese Größe aus dieser Haltung und diesem Wissen, dass vieles, unter dem Jacob eben leidet, wirtschaftlicher Notstand, mangelnde Bildung, eben eine rundum gescheiterte Existenz mit einem Vater, der sich das Leben genommen hat. Für all das ist er mehr oder weniger direkt sein großer Bruder verantwortlich. Mhm. Ich könnte das eben Hank auch nicht. Oder ist er ob sein großer Bruder oder kleiner Bruder?
Ist der kleine Bruder.
Ist der kleine Bruder, genau. Mhm. Für alles ist mehr oder weniger direkt Hank verantwortlich, der kleine Bruder. Das könnte ich einfach Hank nicht verzeihen. Ja, weil es kommt ja so viel im Laufe des Films raus, so von wegen, ja, Dad hat sich umgebracht, weil er arm war. Und er war arm, weil er dein Studium finanziert hat. Und jetzt kommst du wieder und erzählst uns, dass du ein besserer Mensch bist als wir.
Ja. Ich meine, so eine ähnlichen Dinge. Ich glaube, das Schwierige an der Stelle ist, dass Lou ihm ja auch ähnliche Dinge sagt. Ne? Ja. Du hältst dich für was Besseres. Aber sag mal, gerade im Vergleich zu Lou mag das vielleicht sogar stimmen. Mhm. Weil Lou eben, sagen wir mal, eben nicht nur minder bemittelt ist und ein Säufer, sondern weil er eben auch ein Arsch ist.
Ja.
Weil er eben eigentlich niemanden, inklusive seiner Frau und seinem Freund, behandelt. Und sich aufdrängt im Prinzip bei dem jährlichen Besuch am Grab des Vaters und dann da noch irgendwie seinen Namen in Schnee pisst und so. Ne? Also sagen wir mal, Lou wird eben auch gleich eingeführt als jemand, der eben diametral Hank gegenübersteht. Mhm. Und entsprechend nehmen wir natürlich erstmal diese ganzen, die Sicht auf Hank durch Lou nicht ernst, weil den kann und soll man vermutlich auch nicht ernst nehmen. Wenn später aber Jacob ähnliche Dinge zu Hank sagt, ist das natürlich ein ganz anderer Schnack. Und da wird dann eben, oder da bröckelt dann die Fassade halt deutlicher. Und dann kann sich Hank eben auch nur noch sehr, sehr bedingt dahinter verstecken, dass er eben, wie du ja ganz richtig gesagt hast, quasi, vielleicht nicht unbedingt aus eigenem Impuls heraus, aber trotzdem quasi durch seine Laufbahn verantwortlich ist für die nicht vorhandene Laufbahn von Jacob. Mhm. Also er kann sich dann dadurch nicht rausreden, dass er aber seitdem eben auf seinen größeren Bruder aufgepasst hat und sich um ihn gekümmert hat. Das scheint das Argument zu sein, mit dem er eben letztendlich Jacob dazu bringt, Lou zu hintergehen.
Na, der Film funktioniert eben nur, oder zumindest viele Spannungsmomente funktionieren nur, wenn sich die Kräfteverhältnisse in dem Film immer wieder und wieder umkehren und eben eine andere Figur quasi die Oberhand hat, eben weil sie aus taktischen Gründen mehr Wissen hat als eine andere Figur oder zum Beispiel, weil sie auf dem Geld sitzt oder eben, weil sie Figur X, Figur Y erpressen kann oder eben persönlichen Einfluss hat, wie zum Beispiel Sarah, also die Frau von Hank, auf ihren Ehemann, die immer wieder zuflüstert, mach doch dies und das, dieses und jenes und wäre es nicht besser? Und manchmal hat sie auch tatsächlich gute Ideen. Wie zum Beispiel hier einen Teil des Geldes zurückzubringen. Würde ich mal sagen, also wenn man schon Geld aus einem abgestürzten Flugzeug, aus einem Erpressungsfall klaut, dann ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee zu sagen, ja, dann tun wir mal so, als hätten wir eigentlich gar nichts geklaut, indem wir einfach einen Teil des Geldes der Beute zurückbringen. Finde ich zum Beispiel sehr smart. Aber danach ist sie eigentlich mehr so die Stimme, die einfach dafür sorgt, dass Hank sich weiter und weiter in die Scheiße reitet.
Ja, natürlich.
Und das wirkte eben für mich, du hast gesagt konstruiert, ja, es wirkte für mich dann einfach jetzt zudem konstruiert, weil ich eben aber auch den Film mittlerweile auch schon zu häufig gesehen habe und wusste, was da kommt und dass eben Billy Bob Thornton, also Jacob, diese Rainman-Persönlichkeit hat, dieser zuerst wie ein tumber Idiot wirkende Typ, hinter dem sich sowas wie auch eine Art Genie verbirgt. der sein Bruder, der die Leviten lesen kann, wenn es drauf ankommt.
Nee, ich finde das aber ganz gut. Ich finde
vielleicht hätte es geholfen, Jacob, also der von Billy Bob Thornton gespielte Figur, einfach ein paar mehr auch unangenehme Wesenszüge zu geben. Ja. So wirkt er mir fast schon zu gut. Vielleicht hätte er einfach auch mal genau wie Lou einfach irgendeiner Frau am Tresen einen Arsch fassen sollen. Einfach nur mal so eine Wegwerfszene oder so.
Ja, genau, aber selbst die Geschichte, die er erzählt über die einzige Freundin, die er jemals hatte, weil die eine Wette verloren hat oder so.
Ja.
Selbst dadurch wirkt er ja.
Er ist das Opfer dieses Films.
Ja, natürlich, klar. Ich finde aber Bridget Fonda tatsächlich ganz, ganz hervorragend hier.
Ja.
Im Übrigen ja verheiratet mit Danny Elfman, was ich mir gerade angelesen habe.
Immer noch? Trotz der Skandale zuletzt? Okay.
Ja. Soweit ich weiß schon.
Sie soll mal zu ihm halten. Mal gucken, was da noch kommt.
Genau, auf jeden Fall. Aber sie ist ganz großartig, weil ich glaube, an ihr misst sich eben auch wirklich so diese moralische Ambivalenz, die der Film eben gut aufmacht, weil sie eben sie hat ja anfangs die gleichen Argumente wie Hank, Bill Paxton, aber dem nehme ich das halt ehrlicherweise nicht ab.
Ja.
Ne? Und weil er hat diese Argumente, während er halt schon die Sporttasche mit der Kohle in der Hand hat und Sarah, also Bridget Fondas Figur, kommt damit, sagen wir, eher hypothetisch raus mit diesen Argumenten und entwickelt sich halt im Laufe des Films halt immer krasser. Also ihr Wunsch an dem Geld festzuhalten wird stärker als der ihres Mannes, der halt weiterhin eher skeptisch ist, obwohl er halt eine schlechte Entscheidung nach der nächsten trifft. Mhm. Unter Beratung von Sarah oder auch aus reaktionären, also dann würde man sagen reaktiven, also er reagiert auf das, was eben Lou und Jacob tun und dann trifft er schlechte Entscheidungen. Mhm. Was im Übrigen der Grund ist, warum ich den Film echt öfter mal anhalten musste, weil es wirklich, ich konnte einfach echt nicht hingucken, wie sich diese Leute halt so konsequent in die Scheiße reiten.
Es ist wirklich relativ schwer erträglich, im Buch wie im Film, möchte ich sagen. Und ich glaube auch die ersten zwei Male des Romanlesens und drei Male des Filmguckens fand ich es auch stellenweise wirklich unerträglich. Mittlerweile weiß ich eben, was da kommt und reagiere ein bisschen cooler darauf. Aber es gibt immer noch so Momente wie zum Beispiel dieses Szenario mit dem erzwungenen Geständnis von Lou, in dem eben Hank und Jacob vereinbaren, dass sie Lou quasi in die Scheiße reiten wollen, indem sie ihn dazu bringen wollen, dass er den Typen, in den sie zufällig reingelaufen sind, am Tag nach dem Gelddiebstahl habe ich den Satz jetzt korrekt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie wollen quasi Lou Mordgestättes abbringen im Suff.
Ja.
Und da, die Szene finde ich eben auch immer noch bis heute unerträglich tatsächlich, weil eben dann auch die Figuren die Seiten wechseln und man eben auch irgendwann nicht mehr weiß, woran man ist und alle mehr oder weniger bemitleidenswert sind, inklusive Lou, möchte ich sagen, der natürlich ein übler arschgrapschender, dummer Säufer ist. Für seine Dummheit kann er noch am wenigsten. Hm. Aber natürlich, man will ihm auch keinen Mord anhängen, verdammt nochmal. Also, ihn überhaupt mit dem Mord erpressen. Also, was ja auch, glaube ich, nicht der Fall ist. Also, Hank will es ja einfach nur als Druckmittel benutzen, diese Audioaufnahme dieses Geständnisses. Aber wer weiß, wir haben eben auch Hank vorher erlebt und wir haben eben auch seine Frau Sarah erlebt. Ich denke, hab mir dann auch, als ich den Film damals zum ersten Mal sah im Kino, gedacht so, okay, was macht er dann danach mit der Aufnahme? Vielleicht nimmt er die doch mit zur Polizei.
Hm.
Weil die sind alle ja komplett verkommen irgendwann moralisch.
Ja.
Bis auf Jacob.
Ja.
Jacob bleibt der nette Rain Man.
Ist echt schwierig. Echt schwierig, diesen Figuren halt dabei zuzugucken.
Hm.
Und brachte mich auf den Gedanken, ich hoffe, dass ich niemals so viel Geld finde.
Ja. Dwight heißt der Typ, den sie umbringen.
Ja, genau.
Der auf dem Schneemobil vorbeikommt, genau.
Ja. Erstaunlich zahm auch die doch einigen Mordszenen, die wir da so haben.
Ja.
Also gerade für Sam Raimis Verhältnisse. Ich glaube, das Heftigste ist immer noch die Frau von Lou, die dann irgendwie einen halben Meter nach hinten geschleudert wird durch die Schrotflinte, aber...
Oh ja, natürlich, stimmt. Das ist schon wild, tatsächlich, ja.
Aber ansonsten hält sich es eben in sehr überschaubaren Grenzen.
Ja.
Braucht der Film aber auch, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Gore oder andere Sachen erwartet.
Mhm.
Sagen wir mal, die Gewalt in diesem Film hier tut auch durchaus weh, habe ich so den Eindruck. Also es ist...
Ja, tatsächlich. Sie kommt eben sehr abrupt und ist dann sehr hart. Und du hast natürlich recht, zum Beispiel der tödliche Schuss auf den FBI-Agenten, Hank bringt den um, der ist nicht wahnsinnig blutig, explizit. Aber dadurch, dass es eben so hart ist und man eben auch bis zu diesem Zeitpunkt hängt keinen, ja, sagen wir mal, gezielten Mord irgendwie zum Vorwurf machen kann, sondern eben einen aus einer Notsituation, aber in dem Fall er eben wirklich dann auch einfach die Entscheidung trifft, ich bringe den jetzt um, wirkt es eben doppelt hart. Mm. Überhaupt, der ganze Film ist unglaublich spannend und bezieht seine Spannung eben, klar, vor allem eben aus den wechselnden Dynamik und Kräfteverhältnissen zwischen den Figuren, aber eben, weil er uns immer und immer wieder in Szenarien reinschmeißt, von denen wir eben wissen, das wird schief gehen.
Ja.
Und die Frage ist eben nur, auf welche Art und Weise. Also auch der ich setze mein Gänsefüßchen FBI-Agent, also Gary Cole, der einem dann eben angekündigt wird, schon durch den Sheriff, so von wegen, das FBI ist hier. Mhm. Wir wissen eben, der Sheriff ahnt was. Die Kamera und der Schnitt und die Musik suggerieren das eben so. Der Sheriff ahnte irgendwas. Und dann taucht der FBI-Agent eben auf. Und auch der wirkt eben auch nicht ganz koscher. Und wir wissen eben in dem Moment, wo es heißt, ja, komm, wir suchen mal nach dem Flugzeugwrack, das wird nicht gut enden.
Nee, überhaupt nicht. Ja.
Und das macht es eben wirklich, wirklich schwer erträglich, diesen Film zu gucken, weil wir wissen, das wird nicht gut gehen.
Und dann eben dieses unglaublich bittere Ende.
Ja.
Das selbst die überleben, eigentlich verloren haben. Das ist ganz schlimm.
Der Twist, also das ist tatsächlich eine überraschende Wendung, das ist natürlich auch wieder Drehbuch. Deswegen kann ich, glaube ich, auch dieselben Vorwürfe machen an dieser Stelle wie One False Move, indem er eben Lila zu einer völlig anderen Figur nach meinem Dafürhalten macht in der letzten halben Stunde. Aber es wirkt alles sehr und das habe ich mir ausgedacht. Das ist so ein toller Plot-Twist, nochmal so kurz vor Schluss. Mhm. Weil natürlich keiner jemals davon redet, den ganzen Film über. Mhm. Dass die Scheide dann eben nicht markiert sind, die sie dort geraubt haben, aber eben jeder Zehnte quasi erfasst in einer Datenbank mit der Seriennummer. Und dadurch eben Hank, jetzt wo alle tot sind, er auf jeder Menge Geld sitzt, niemals im Leben das Geld wird ausgeben können.
Ja.
Es ist gut und andererseits so wahnsinnig unbefriedigend.
Ja, in der Tat.
Weil natürlich meine Haltung ist, auch obwohl das alles super moralisch korrupt ist und obwohl ich nicht für Hank mitfiebern sollte, für seine furchtbar toxische Ehefrau Sarah, mir trotzdem denke, jetzt muss das alles doch für irgendwas gut gewesen sein. Jetzt lass die beiden doch das Geld doch wenigstens ausgeben. Aber nicht mal das können sie.
Nein, aber ich glaube, das wäre... Ja, auch das ist natürlich wieder eine konstruierte Geschichte, aber es wäre auch sehr, sehr seltsam, ne? Weil, sagen wir, wenn die letzte Einstellung der beiden irgendwie mit dem Cocktail in Cancun oder sowas gewesen wäre, dann wären natürlich, sagen wir mal, die philosophischen, moralethischen Fragen, die der Film aufwirft, am Ende dann doch, sagen wir mal, auf den Kopf gestellt.
Natürlich. Ne? Aber hätte sowas sagen können, sowas ganz Deepes wie irgendwie, Sarah, dieser Cocktail schmeckt bitter. Es ist, als ob wir das Blut meines Bruders trinken.
Eieieiei.
Nein, du hast ja, also ja, ich merke es auch hier wieder. Ich finde es relativ schwierig, über solche Filme zu reden, die extrem, deren Dreh- und Angelpunkt einfach so der treibende Plot, die Story ist einfach die packenden Spannungsmomente. Und ja, er ist schon gut in dem, was er macht. Er zerfasert so ein bisschen hinten raus. Ich finde es ganz lustig, in der zeitgenössischen Kritik von späten 90er zu lesen, gerade in deutschsprachigen Rezensionen, dass es eben alles so ein bisschen, also auch was die visuellen Motive betrifft, mit denen auch die Geschichte untermalt ist, wie zum Beispiel die Raben, die alles kommentieren, quasi da wie stumme Wächter alles bezeugen, dass das so ein bisschen inszenatorisch dick aufgetragen ist. Und ich denke mir, nee, eigentlich gar nicht. Ich hätte mir fast noch mehr davon gewünscht, ehrlich gesagt. Also das könnte fast auch so ein bisschen Shakespeare-esker sein für meinen Geschmack.
Ja, naja, es ist halt, ich glaube, für mich ist halt ein schwieriges Thema, weil dass sie eben diese philosophischen Fässer halt aufmachen, aber eigentlich nur eine sehr, sehr kleine Geschichte erzählen. Mhm. Und wie gesagt, im Gegensatz zu One False Move sind hier die Charaktere nicht so facettenreich und nicht aus sich selbst heraus interessant genug, nur aus den Szenarien, in denen sie sich befinden. Und ich glaube, also um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, mit ein bisschen dicker auftragen, ich hätte, glaube ich, auch gerne es gehabt, dass der Film, sagen wir mal, vielleicht noch klarer Stellung bezieht zu den moralischen Punkten, die er so aufwirft.
Ja. Und dennoch, ich habe jetzt viele Kritikpunkte geäußert, ich möchte dem Film dennoch nicht seine treibende Spannung und tollen schauspielerischen Leistungen absprechen. Das ist einfach ein sehr packender Film. Er hat unglaublich viele dieser wirklich viszeralen Momente und trotz aller Distanz, die ich mittlerweile auch zu dem Film entwickelt habe, weil ich ihn, wie gesagt, schon relativ häufig gesehen habe, merke ich eben dennoch, dass mich, wenn es drauf ankommt, der Film total packt. Schon zu Beginn, wenn Hank und Jacob da miteinander abhängen und versuchen, die Spuren ihres Geldraubes zu vertuschen. Also sie sind auch gerade auf dem Rückweg irgendwie von ihrem Geldraub oder von ihrem Geldfund. Und da kommt eben der Sheriff vorbei und Jacob sagt einfach, nicht versehentlich, aber unbedacht sowas wie, hey, did you tell him about the plane? Mhm. Und ich denke so, ich denke mir gar nichts, ich zucke einfach nur zusammen und dann merke ich dann eben doch, dass mich der Film hat. Ja. Und das einfach auch dieses, ich habe von den Rädchen so ein bisschen auch abschätzig gesprochen, so von wegen, man sieht sie dann doch klackern und rattern und ineinander greifen, aber trotzdem funktioniert es eben und es ist trotzdem packend.
Ich denke tatsächlich gerade, ich frage mich, weil du vorhin gesagt hattest, dass eigentlich alle korrupt sind, mit Ausnahme von Jacob bis zum Ende. Da habe ich mich gerade nochmal gefragt, weil ich merkte, dass das in meinem Kopf noch rumgeisterte, ob eben die Drohung, sich selbst umzubringen, um damit dann im Prinzip die ganze Problematik des Planes und das weitere Leben von Hank im Prinzip zu zerstören. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das nicht auch eine gewisse Form von moralischer Erpressung halt ist, die, sagen wir mal, genauso wie andere Entscheidungen, die vorher getroffen wurden, die zeigen, dass Jacob entweder gelernt hat von den anderen, die halt da ihre Spielchen treiben, oder ob er nicht eben genauso in den Machtverhältnissen gefangen ist.
Ja, ich sehe es ein bisschen positiver, ist falsch gesagt, weil so oder so ist es schlecht. Ja. Schlecht für alle. Aber ich glaube schon, dass Jacob an den Ereignissen wächst, an dem Szenario, in dem ihn dieser Film und sein Bruder und Lou, sein saufender Kumpel, eben werfen, aber nicht in einer für ihn gewinnbringenden Art und Weise. Aber er hat eben, glaube ich, diese Momente, er fasst sich ein Herz und fasst all seinen Mut zusammen, um eben auch Hank, seinem Bruder, einige Wahrheiten zu verklickern, was er offenbar über Jahrzehnte zuvor nicht konnte oder Jahre nicht zuvor nicht konnte, weil er sich nicht getraut hat, weil er nicht die Reife hatte, weil er eben auch vielleicht nicht gemerkt hat, dass er manchmal einfach kaltschnäuzig sein muss im Leben und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er wirkt einfach wie jemand zu Beginn des Films, der sich immer zurückstellt gegenüber den Bedürfnissen seines Bruders, seines Freundes Lou. Und in solchen Momenten, in dem er eben sagt, Hank, du hast Daddy umgebracht, aber naja, mehr oder weniger irgendwie sein Tod mitverschuldet durch die wirtschaftliche Notlage, in die du unsere Familie gebracht hast. Ich glaube, das ist gut für ihn, also für Jacob in dem Moment. Und wäre es jetzt nicht umgeben von schmutzigem Geld und jeder Menge Toten, wäre es wahrscheinlich sogar positiv für ihn geendet.
Naja, stimmt. Naja, klar.
Aber ja.
Interessanter Punkt auf jeden Fall. Wirklich spannender Film, sehr gut inszeniert, wenn auch sicherlich, sagen wir mal, eben nicht handschriftlich, sehr originell. Tolle Schauspieler, fiese Momente. Ja. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich ihn so bald mir wieder angucke, weil ich ihn denn doch Schwierigkeiten einfach habe mit meinen eigenen Emotionen in bestimmten Szenen. Aber auf jeden Fall, gut, dass wir ihn hier dabei hatten.
Ich werde es nicht tun. Also ich werde ihn irgendwann wiedersehen, aber auch nicht so bald. Und es war sehr, sehr ernst heute. Ich habe auch ehrlich gesagt mit dem Wort ab und zu gerungen. Und ich hoffe, man hört es sich zu sehr an. Nächste Woche wieder ein etwas leichteres Programm.
Oh, aber sehr, sehr leicht.
Ja. Dafür aber qualitativ umso hochwertiger. Denn wir sprechen über zwei Sequels zu Filmen, über die wir bereits gepodcastet haben. Ich wollte gerade sagen, zwei Klassiker ihres Fachs, des Fantasy-Genres, aber eigentlich noch nicht mal das. Zumindest in einem Fall nicht. Daniel, ich überlasse dir die Ehre, einen der beiden Filme anzukündigen. Oder meinetwegen auch beide, also wenn du magst.
Nee. Also wir haben ja wirklich lange mit uns gerungen und ich bin mir ehrlicherweise immer noch nicht so richtig sicher, welche Fassung wir nun eigentlich tatsächlich gucken davon, aber wir werden uns jetzt nun endlich nach vielen, vielen Jahren herantrauen und Highlander 2 besprechen.
The Quickening im Renegade Cut.
Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht. Ich lasse mich selbst von uns überraschen.
Ja. Mal gucken, was so verfügbar ist. Außerdem sprechen wir über das Sequel zu Arthur, Herr des Feuers, von David Hills nach einem Drehbuch von Joe D'Amato. Und auch das Sequel von David Hills nach einem Drehbuch von Joe D'Amato. Ich glaube, irgendwann irgendwie drei Wochen bis drei Monate nach dem Original rausgekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf, auf ein Wiedersehen mit Miles O'Keefe.
Genau, als Arthur. Der Unbesiegbare.
L'Invincibile Orion im Original. So. Ist auch 10 Minuten kürzer als das Original, weil man hat ja bereits die Grundlagen, die erzählerischen gelegt und da muss man nicht mehr so viel
erzählen. Ich bin sehr gespannt.
Erzählen. Genau. Oh, ich glaube auch Highlander 2 ist recht kurz. Also guckt mit, Leute, wollte ich damit nur sagen.
Dann macht es mehr Spaß, genau, ja. Weil geteiltes Leid ist halbes Leid.
Gott sei Dank. Schöne verschneite Vorweihnachtszeit weiterhin, Daniel, ne?
Genau, dir auch. Bis denn.
Bye, bye.
Ciao.
Sobald er das Flugzeug sieht, wird er euch alle drei abknallen.
Bleib stehen! Es muss aussehen wie ein Unfall.
Wer mich da nicht einsperren, oder?
Wir sind diejenigen, die das Geld brauchen. Er willst du haben?
Nicht sofort das Gewehr weg.
Jacob!
Alles, was wir brauchen, ist ein einfacher Plan.
Ich schießen hinter dir!
Bist du schon mal dem Bösen begegnet? Ich ja.